Gut, okay. Dann starten wir mit unserer Vorlesung. Fortsetzung des letzten Themas, was wir hatten, dreidimensionale harmonische Oszillator. Das wird uns auch die erste Stunde beschäftigen. Und dann werden wir nochmal zwei mehr oberflächliche Themen bearbeiten, und zwar Schrödinger-Bild, Heisenberg-Bild, Wechselwirkungsbild einerseits und als zweites eine Erweiterung des Schrödinger-Ansatzes, wenn wir zusätzliche Eigenschaften eines Teilchens dazu bekommen, sogenannte Produktansatz, und werden dann übergehen in die Welt der Drehimpulse. Allerdings erstmal sehr fundamental anfangen, und dann werden wir sehen, wie wir dann zu den Drehimpulsen kommen. Okay, also wie immer, kurze Zusammenfassung, sind wir gestartet das letzte Mal mit der Schrödinger-Gleichung, dass wir gesagt hatten, H Psi gleich E Psi. Und ich mache jetzt mal hier drei Indizes an die Wellenfunktion, die werden wir später auch tatsächlich brauchen. Und auch drei Indizes an die Energie, die werden wir später nicht brauchen. Wir werden dann sehen, dass wir mit zweien auskommen. Und unser Hamilton-Operator ist ja einerseits minus h quer durch 2m mal im Laplace für den zeitabhängigen oder für den zeitabhängigen Anteil plus ein halb m Omega Quadrat r Quadrat für den Potentialanteil. Und wir haben dann den Laplace haben wir ersetzt in, nach der Aussage, na gut, harmonische Oszillator, den wollen wir jetzt erstmal quasi radialsymmetrisch betrachten, also können wir Kugelfunktionen einsetzen, Kugelkoordinaten einsetzen, das heißt also minus h quer Quadrat durch 2m, Quatsch, das ist jetzt h mal dem Laplace, das ist dann d2 nach dr Quadrat plus 2 durch r d nach dr minus l Quadrat durch h quer Quadrat r Quadrat, und dann haben wir wieder den Potentialanteil. Gut, wir haben dann gesehen, dass wir, oder wir wissen, muss man ja sagen, dass wir für den l Quadrat Operator die Kugelflächenfunktion nehmen können, also YLMs von Theta und Phi, und dass das Eigenfunktionen mit den Eigenwerten L mal L plus 1 sind. Das ist der Term, also wenn man den Laplace-Operator in Kugelkoordinaten aufspannt, dann hat man ja r, Theta, Phi, und der hier er repräsentiert quasi alle Theta- und Phi-Anteile. So, mit der Aussage, dass für das L-Quadrat die YLMs, also die Kugelflächenfunktionen, Eigenfunktionen sind, können wir das Psi NLM wie folgt aufspannen, dass wir sagen, okay, also einerseits die YLMs von Theta und Phi, und jetzt irgendetwas, was von der Koordinate R abhängt und was man üblicherweise wählt, weil man dann anschließend sieht, dass es sich etwas erleichtert, ist ein R mit den Indizes NL geteilt durch R. Wir könnten auch einfach nur ein R nehmen, wir würden halt eben anschließend sehen, dass es lohnt, gelohnt hätte, wenn man ein 1 durch R vorher schon abgespalten hätte. Aber man macht keinen Fehler, wenn man halt eben nur mit dem R starten würde. Wenn wir das jetzt einsetzen, soweit sind wir das letzte Mal gekommen, in die Schrödinger-Gleichung, dann kriegt man also raus eine Differentialgleichung, jetzt nur für dieses R, für die R-Funktion von der Form zweite Ableitung der R-Funktion plus Jetzt kommen hier ein paar Terme, die muss ich dann anschließend noch auflösen. Also k² minus Lambda r², nee, Lambda Quadrat r² minus l mal l plus 1 durch r² angewendet auf rnl. Und diese Differentialgleichung ist 0. So, jetzt müssen wir noch erläutern, was k² und was l ist, Lambda ist. Also k², das ist 2m durch h² e. Das haben wir also substituiert. Und Lambda selbst ist m Omega durch h quer. Also auch eine Substitution. Gut. Das ist das, was wir letztes Mal erarbeitet hatten. Und da möchte ich jetzt heute ganz gern auch wieder starten. Die Differentialgleichung hier, die kommt uns in erster Näherung schon bekannt vor, weil wir sie bis auf einen Term schon mal bearbeitet hatten. Und zwar der Term, der zusätzlich jetzt hinzukommt, das ist diese Term mit L mal L plus 1. Weil in dem nur die Drehimpulse drin sind und an keiner anderen Stelle sind Drehimpulse drin, nennt man den auch die Drehimpulsbarriere. Er kommt letztendlich ausschließlich von dem L-Quadrat-Term her, der ja dann die Eigenwerte L mal L plus 1 ins Spiel bringt. So, jetzt ist die Frage, wie könnte man das R approximieren? Und wir wissen aus dem letzten Semester, die da im letzten Semester schon dabei waren, dass wir haben es auch bei dem anderen, als wir den L mal L plus 1 Term nicht dabei hatten, haben es auch schon mal gemacht, praktiziert, dass wir sagen, okay, wir gehen jetzt in zwei Richtungen vor, beziehungsweise das letzte Mal sind wir nur in eine Richtung vorgegangen. Wir betrachten mal, wie sieht das Ganze aus, wenn wir das R gegen unendlich gehen lassen. Und dann kann man sagen, na gut, dann kann man diesen Term hier hinten vernachlässigen. Über den k²-Term, da kann man sich drüber unterhalten. Auf jeden Fall dominant sind die beiden Terme R2' und, also den dürfen wir nicht weglassen, weil wir nicht wissen, was mit dem passiert, und den Lambda-Quadrat-R-Quadrat-Term. Gut, was man üblicherweise macht, ist, dass man dann sagt, diese Funktion R, die ist proportional zu e hoch minus Lambda halbe R². Und wenn wir das jetzt einsetzen, dann sehen wir also, dann haben wir ein R'. Das ist dann proportional zu minus Lambda R mal e hoch minus Lambda halbe R². Wir haben ein R2'. Das ist proportional zu minus Lambda e hoch minus Lambda halbe R² plus minus Lambda R zum Quadrat e hoch minus Lambda halbe R². Ja? Also erste Differenziation, zweite Differenziation als Produktregel. Und wenn wir das dann einsetzen, dann sehen wir, das ist minus Lambda mal e hoch plus Lambda² R² mal e hoch. Da habe ich jetzt einfach nur E hin. Wie gesagt, über den Term k² können wir streiten. Wir lassen mal drin stehen. k² mal E hoch minus Lambda² r² mal E hoch. Und diesen Lambda L mal L plus 1 durch r² Term, den vernachlässigen wir sofort oder von vornherein, weil er ja gegen unendlich gehen soll. Gut, dann sehen wir, dass die zwei wirklich dominanten Terme mit r², die canceln sich gegeneinander weg. Und dann haben wir noch minus Lambda plus k² mal e hoch. Und das ist halt eben für r gegen unendlich auch ungefähr 0. Also insofern wäre das ein guter Ansatz da oben. Ich weiß, das kürzt sich nicht ganz weg, ne? Aber für die Approximation r gegen unendlich geht es ja exponentiell mit r² gegen 0. Gut, damit haben wir jetzt den ersten Term. Der zweite Term Oder die zweite Sichtweise, die wir machen, das ist, dass wir uns mal das R gegen 0 anschauen. Und auch da ist es üblich, dass man so einen Ansatz wählt, der so geht mit dem R hoch Alpha und dann eine Summe I gleich 0 bis unendlich AI RI R hoch I. Gut, dann schauen wir uns auch wieder an, was gibt es für das R'. Das R', das ist dann, ich ziehe jetzt das R hoch Alpha hier rein, dann gibt es eine Summe über I plus Alpha AI R hoch I plus Alpha minus 1. Wenn ich es da vorne stehen lassen würde, hätte ich Produktregel, das ist irgendwie blöd, deswegen ziehe ich es, wie gesagt, hinten rein in die Summe. Und das zweite Ableitung ist dann Summe über I plus Alpha minus 1, AI R hoch I plus Alpha minus 2. Gut, auch das setzen wir jetzt einfach wieder in die Formel ein. Ich warte mal, bis Sie abgeschrieben haben. Setzen wir ein. Das heißt also, wir setzen es in die Differentialgleichung ein und haben R2'. Das heißt also, die Summe über I plus Alpha minus 1, AI, R hoch I plus Alpha minus 2. Das ist der Term, der also jetzt hier von dem R2' kommt. Und dann haben wir noch die Terme, die jetzt hier dazukommen. Das heißt, hier an der Stelle lassen wir das R-Quadrat weg, weil für R gegen 0 spielt das überhaupt keine Rolle. Auch hier ist wieder die Frage, nehmen wir das K-Quadrat mit oder nicht. Und der dominante Term ist auf jeden Fall dieses L mal L plus 1 durch R-Quadrat für R gegen 0. Wir lassen mal das K-Quadrat weg. Also hier hätten wir es ja auch schon weglassen können. Wie gesagt, am Ende spielt es ja eh, hat es hier an der Stelle sowieso keine Rolle gespielt. K-Quadrat ist quasi genau der Term, der halt eben im Mittelbereich zwischen R gegen 0 und R gegen unendlich eigentlich eine wichtige Rolle spielt. Wir lassen jetzt hier weg, das heißt, wir haben also nur noch dieses minus L mal L plus 1 durch R-Quadrat. Also minus L mal L plus 1 mal R durch R Quadrat, also Groß R durch R Quadrat. Das heißt, ich mache also jetzt Folgendes. Ich bilde jetzt hier einfach die Summe über AI R I plus Alpha. Das heißt, ich ziehe hier das Alpha auch schon wieder rein in die Summe, teile noch durch R Quadrat. Das heißt, ich habe also hier ebenfalls ein minus 2 stehen. Und das soll auch wieder als Differentialgleichung dann 0 sein. So, die Indizes in der ersten Summe und die Indizes in der zweiten Summe sind identisch. Das heißt, ich kann auch hier die Summe insgesamt über alles machen. Die AIs sind auch identisch. Die könnte ich also jetzt nochmal rausziehen. Ich streiche sie hier durch, ziehe sie hier davor. So, und jetzt überlegen wir uns mal für R gegen 0, welche Terme sind dominant? Ja. Also ich habe die Differentialgleichung hier. Und in der Differentialgleichung soll für R gegen 0 das hier ein guter Ansatz sein. Na, dann muss ich das R2' einsetzen. habe mir überlegt, dass die zwei Terme hier nachrangig sind. Und dann habe ich noch das L mal L plus 1 mal Rn L. Okay. Gut. So, jetzt nochmal die Frage, für welche Is habe ich die dominanten Terme? Für R gegen 0. Welches I stellt den dominanten Term dar? Ich mache es nochmal ein bisschen deutlicher. Ich kann ja das hier auch ausklammern. Steht es jetzt nur noch so da? Also jetzt habe ich einfach nur alles ausgeklammert, was in den beiden Termen identisch war. Für welches I ist das hier der dominante Term? Ja, richtig, aber das I läuft ja auch nur von 0 bis unendlich. Also je nach dem Alpha, also über das Alpha kann ich jetzt nicht verfügen, ist richtig, da habe ich also keine Ahnung. Wenn ich jetzt Alpha jetzt einfach nicht kenne, ja. Nee, ich wollte erst mal wissen, für welchen, wenn ich jetzt diesen Term hier anschaue, also ich habe hier beliebig viele Summanden, aber in all diesen Summanden gibt es immer einen Term, der geht mit R hoch I plus Alpha minus 2. Für welches I ist das der dominante Term? Ja, also für I gleich 0. Ne, wenn ich I gleich 1 setze, bin ich schon mal 1 höher, habe ich schon eine Potenz mehr. Also für I gleich 0 schauen wir uns das an. Das heißt also, für I gleich 0 habe ich jetzt hier Alpha mal Alpha minus 1 minus L mal L plus 1. Das soll insgesamt 0 sein. Habe ich mich irgendwie. Nee, ist schon richtig. Gesundheit. So, ja, was löst die Gleichung? Also welches Alpha könnte man wählen? Das L ist ja vorgegeben. Das ist eine quadratische Gleichung Alpha, also müssen wir zwei Werte rauskriegen. Der erste Wert springt einem möglicherweise sofort ins Auge. Alpha gleich? Gleich L. Prüfen wir es mal. L mal L minus 1. Passt nicht. Aber fast. Ja? Minus L. Na, dann steht hier minus L mal minus L minus 1. Das gibt insgesamt ein L mal L plus 1. Und das ist genau das, was da drüben auch wieder abgezogen wird. Ja? Und L plus 1. Na, da steht hier L plus 1. L plus 1 minus 1, da steht hier auch wieder ein L. Jo. Das heißt, wir kriegen also die zwei Lösungen raus und das heißt, wir könnten jetzt Folgendes machen, dass wir das RNL wie folgt aufbauen. Das gibt also jetzt einfach das verwenden, was wir schon rausgekriegt haben. Das gibt einen Exponentialterm, den schreibt man üblicherweise als zweites. Also mathematisch völlig wurscht. E hoch minus Lambda halbe R Quadrat. Ich habe doch ein bisschen wenig Platz gelassen. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Das eine heißt also R hoch minus L mal irgendeine Funktion U von R plus R hoch L plus 1 mal irgendeiner zweiten Funktion v von r. Diese Funktion U bzw. V, die sollen quasi den Mittelbereich abdecken, dem weder R gegen 0 noch R gegen unendlich geht, sodass wir die gesamte Differentialgleichung damit abdecken können. Nur mit dem Ansatz R hoch irgendetwas mal E hoch irgendetwas könnte man die Differentialgleichung nicht erfüllen. Also brauchen wir noch etwas für diesen Innenbereich. Gut. Man kann jetzt langwierig zeigen, dass die beiden Lösungen, die wir hier haben, beide zum gleichen Endresultat führen. Das machen wir jetzt nicht. Wir nehmen einfach jetzt, also weil anschließend kommen hier irgendwelche Summen raus für das V und dann kommen quasi die entsprechenden Summen auch für das U raus und beides ist dann anschließend, wenn man es zusammennimmt, identisch. Wir betrachten jetzt nur den Ansatz R hoch L plus 1 mal V mal E hoch. Das ist schon langwierig genug. Gut, um jetzt rauszukriegen, wie sieht dieses U bzw. das V hier aus, müssen wir es jetzt hier in die Differentialgleichung wieder einsetzen. Ja? Das heißt, wir müssen also, und jetzt sehen Sie schon, dass das ein Haufen Schreibarbeit werden wird, müssen also R2' bilden. Das heißt, wir haben also hier L plus 1 mal R hoch L mal V von R. Nee, das von R lasse ich schon weg, weil unnütze Schreibarbeit. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich jetzt einfach nur noch ein E hinschreiben. Wir merken es aber, dass das E einen Exponenten hat. Ja? Okay, gut. So, plus R hoch L plus 1 V' E hoch plus R hoch L plus 1 V und jetzt wird das E abgeleitet, gibt minus Lambda R mal E. Schwupps, haben wir schon drei Terme. Und jetzt leiten wir nochmal ab, weil wir ja R2' brauchen. Und Sie überwachen das Ganze schön, weil es kann durchaus sein, dass ich mich da an der einen oder anderen Stelle dann trotzdem mal verschreibe. Also L plus 1 mal L hoch L minus 1 mal V mal E. Das ist jetzt nur vom ersten Term das erste Produkt. Plus L plus 1 R hoch L V' mal E plus L plus 1 R hoch L V mal E' und das ist dann wieder minus Lambda R mal E. Gut, damit haben wir den ersten Term. Also Frage ist, müssen wir es überhaupt bis zum Ende durchführen? Also müssen wir es jetzt hier in der Tafel durchführen oder wollen wir einfach die Differentialgleichung hinschreiben, die man anschließend rausbekommt? Ja, ist okay? Also ihr seht, es ist jetzt eine ziemliche Schreibarbeit. Ich kriege jetzt 6 weitere Terme. Ja, weil das muss ja jetzt nochmal neu abgeleitet werden, das muss ja neu abgeleitet werden, also jeweils 3 Terme. Und was dann am Ende rauskommt, sieht wie folgt aus. Ich setze also dieses R2' vorne ein, ich setze das R ein und kriege dann Folgendes raus. Eine Differentialgleichung in V. Die schreibe ich auch gleich am besten hier hin. Ja, natürlich. Nee, das habe ich gesagt, das nehmen wir weg, weil das am Ende genau dieselben Lösungen bringt wie der zweite Term. Ja? Also wir kriegen da oben 2 Lösungen raus. An und für sich müssten wir beide Lösungen betrachten. Wenn man das aber dann durchzieht bis zum Ende, hat man anschließend genau dasselbe. Schreib es noch hin, der ist redundant. So, und jetzt, wie gesagt, von der ersten Leitung haben wir jetzt auch nur den ersten Term wieder in die zweite Ableitung erstmal hingeschrieben und dann haben wir weitere 6 und die sparen wir uns jetzt auf und schreiben gleich hin, was dann die Differentialgleichung ergibt. Sie können sich vorstellen, dass es einen Term gibt, wo das V in zweiter Ableitung drin steht, weil diesen Term muss ich auch noch ableiten. Also gibt es irgendwo so ein R hoch L plus 1 V2 Strich mal E. Das heißt also, ich kriege auf jeden Fall eine zweite Ableitung hin, V2 Strich plus 2 mal L plus 1 durch R minus Lambda R mal V Strich minus Lambda 2L plus 3 minus K Quadrat, das Ganze mit einer großen Klammer, mal V gleich 0. Das ist die Differentialgleichung, die ich jetzt herausbekomme. Nochmal prüfen. Jo. Also wie gesagt, diese Differentialgleichung berücksichtigt jetzt schon halt eben den Exponentialfaktor, der ja das R gegen unendlich repräsentiert hat. Es berücksichtigt das R hoch L plus 1, was ja das R gegen 0 repräsentiert hat. Und es hat dieses V von R drin, was uns irgendwie diesen Innenbereich matchen soll. Gut. Wir machen jetzt folgende Substitution. Wir machen jetzt die Substitution T ist gleich Lambda R Quadrat. Warum? Weil wir anschließend in so eine komische Differentialgleichung reinkommen wollen. Ja. Ja. Ja gut, was wir weggelassen haben, also es ist ein Standardansatz. Aber was wir gemacht haben, ist ja, also wenn wir jetzt, was haben wir weggelassen? Also ich meine es hier insbesondere, wenn wir das hier betrachtet haben. Richtig oder? Okay. Die Frage ist, wie kriegen wir tatsächlich die Funktion R irgendwie raus? Was man auch machen könnte, ist, dass man einfach sagt, okay, ich wähle jetzt nur so einen Ansatz, der aussieht, so eine Summationsschreibweise. Ja? Das ist im Nahbereich auch gut, liefert aber im Fernbereich halt eben schlechte Ergebnisse. Deswegen wählt man gerade für den Fernbereich halt eben, also überprüfen wir nochmal, ob es noch irgendwie einen weiteren Term gibt, der das Ganze anschließend abdämpft. Sodass wir, wenn wir letztendlich uns ja die Wellenfunktion dann betrachten, das ist ja unser Psi, was wir rauskriegen wollen, halt eben irgendwo im Unendlichen dann verschwindende Wellenfunktion hat, sodass das ganze Quadrat integrabel ist. Deswegen wählt man oder schaut man nochmal ganz explizit halt eben sich diesen Bereich R gegen unendlich an. Und für R gegen unendlich habe ich halt eben wirklich nur den dominanten Term mit diesem Lambda-Quadrat R-Quadrat. Der ist ja eine Viererpotenz kleiner, also der liefert garantiert nicht so viel, weil dieses L mal L plus 1, das müsste ja sowas von exorbitant steigen, dass es irgendwie, also es müsste quasi mit R-Quadrat steigen, damit es dann anschließend wieder gegenkompensiert, damit es hier irgendwie, aber es ist ja ein fester Wert. Wir wollen ja nicht beliebig viele L-Werte mitnehmen, üblicherweise wenigstens nicht. Gut, also das heißt, gegenüber diesem Term ist das schon mal eine Viererpotenz kleiner und der ist eine Zweierpotenz kleiner als der Term. Insofern, wenn man das halt eben sich überlegt, kriegt man tatsächlich so ein e hoch minus Lambda halbe, also e hoch minus irgendetwas mal r Quadrat und dann zeigt es halt eben, dass das Lambda halbe halt eben ein ganz guter Ansatz ist. Ja. Genau. Ja. Na, wir spalten quasi diese Differentialgleichung in drei Bereiche auf. In den Bereich R gegen unendlich, in den Bereich R gegen 0 und in diesen Zwischenbereich. Und der Zwischenbereich, der wird im Wesentlichen repräsentiert durch dieses V von R. Was wir noch nicht wissen, wie es aussieht. Also dafür ist jetzt genau diese zweite Differentialgleichung, die wir rauskriegen wollen. Aber es ist ein Standardansatz. Also es sei denn, Sie sehen sofort halt eben die richtige Lösung, dann gäbe es einen besseren Ansatz. Aber wenn es halt eben nicht unmittelbar sichtbar ist, dann ist das der Standardansatz. Gut. Ich hatte es eben gerade gesagt, wir probieren jetzt quasi von dieser Differentialgleichung anschließend auf eine Kummische Differentialgleichung zu kommen. Deswegen substituiert man in bestimmte Art und Weise. Und wir schauen mal, wie das dann klappt. Dann haben wir hier d nach dt ist gleich 2 Lambda r mal dr. Nun, da hätten wir so etwas wie d nach dr ist gleich 2 Lambda r d nach dt. Und wenn wir das jetzt nochmal differenzieren, nochmal d nach dr bilden, dann haben wir also hier d2 nach dr Quadrat ist gleich 2 Lambda d nach dt plus 2 Lambda r d nach dt d nach dr. Und dieses d nach dr, das ersetzen wir dann wieder durch 2 Lambda r d nach dt. Also ist das gleich 2 Lambda d nach dt plus 2 Lambda r d2 nach dr Quadrat. Das sieht jetzt erstmal aus, als hätten wir es verschlimmbessert, weil statt eine Ableitung, die ja relativ locker d nach dr, also erst und zweite Ordnung halt eben aussieht, hat man jetzt plötzlich zwei Terme für das d2 nach dr Quadrat. Schauen wir es uns mal an. Also was wir rausbekommen ist, das V2' ersetzt sich durch 2 Lambda d nach dt von dem V. Ich mache mal einen V-Punkt drüber. Aber jetzt bitte nicht so verstehen, dass das wirklich eine Zeitableitung sein soll. Nur es ist jetzt einfach zur besseren Unterscheidung mit dem V2' da oben. Plus 2 Lambda r Quadrat, also r in Klammern zum Quadrat und dann die, Entschuldigung, da steht d nach dt Quadrat. Und dann die zweite Ableitung nach dem t von dem v, also v2 Punkt. Plus 2 mal l plus 1 durch r minus Lambda r mal dem v'. Das v' ist aber wiederum, wo haben wir es stehen? 2 Lambda r d nach dt. Also haben wir den v-Punkt. Und dann kommt der Term da hinten minus Lambda 2l plus 3 minus k Quadrat mal v gleich 0. Das sieht jetzt nicht leichter aus, ja? Gebe ich ja zu, aber wir fassen es jetzt mal zusammen. So, da steht also das V2-Punkt erstmal. Und dann steht davor ein Vorfaktor. Ich fasse es mal ein bisschen anders zusammen. 4 mal Lambda. Und dann steht da Lambda r Quadrat. Lambda r Quadrat ist aber gerade t. Also das ist jetzt nur dieser eine Term gewesen. Der hier. Jetzt fassen wir alles zusammen, was irgendwas mit V-Punkt zu tun hat. Und da gibt es einen Term, der heißt 2 L plus 1 durch R, ich lasse es R mal stehen, minus Lambda R mal 2 Lambda R. Mal V Punkt. Da sehen Sie, dass sich das eine R hier gegen das R kürzt. Und bei dem anderen R kriege ich ein R Quadrat hin. Und schon kann ich wieder dieses Lambda R Quadrat durch ein T ersetzen. Dann fehlt aber noch ein V-Punkt, nämlich das, was ich jetzt eben gerade fast wegschieben würde, dieses 2 Lambda V-Punkt. Das müssen wir noch hinten dran schreiben. Plus 2 Lambda V-Punkt. Und dann fehlt noch der allerletzte Term, der bleibt, wie er bisher war. Plus 2L plus 3 minus K Quadrat mal V gleich 0. Gut. Kürzen wir durch 4 Lambda noch. Dann haben wir jetzt die Differentialgleichung stehen, die wir tatsächlich brauchen. T V2-Punkt plus, hier stehen 4 Lambda, also 2 mal 2 Lambda sind 4 Lambda. Also bleibt jetzt hier einfach stehen L plus 1 minus T. Und von hier hinten kommt noch ein plus 2 Lambda durch 4 Lambda, also plus ein halbes dazu. Dann haben wir hier den V-Punkt. Ja, und dann steht jetzt hier minus Lambda, kürzt sich raus. Hier stehen, haben wir immer noch geteilt durch 2, also steht hier ein halb L plus 3 Viertel minus K Quadrat durch 4 Lambda. Klammer, Klammer, V gleich 0. So, wenn wir jetzt zurückblicken in unsere vorletzte Stunde, da hatten wir genau diese Differentialgleichung auch schon stehen gehabt. Und das war die Startgleichung, die Startdifferentialgleichung, die wir als Kummersche Differentialgleichung dann anschließend kennengelernt haben. Das heißt, aus der Kenntnis dessen, was wir vor 2 Wochen oder vor einer Woche abgeleitet haben, kriegen wir jetzt Folgendes raus, dass das V von R wie folgt aussieht. Das sind also diese berühmt-berüchtigten F11-Funktionen. Die haben ja 3 Argumente. Das eine Argument ist das, was da hinten drin steht. Das heißt also, hier steht drin minus ein halb L plus 3 Viertel minus K Quadrat durch 4 Lambda als ein Argument. Das zweite Argument ist das, was hier steht. Ja, danke. Es ist einfach nur das Argument, was da hinten steht. Genau. So, das zweite, was quasi hier, das zweite Argument ist das, was hier steht, allerdings ohne dieses T, also L plus 3 halbe. Und das dritte Argument ist dann das T selbst. Das substituieren wir jetzt wieder zurück. Das war ja Lambda mal R Quadrat. Das heißt also, hier steht eigentlich das T und wir schreiben als Rücksubstitution wieder das Lambda R Quadrat hin. So, das ist die F11-Funktion, die erste Lösung bildet. Und dann gab es aber noch eine zweite Lösung. Die hat auch wieder eine F1.1-Funktion. Und zwar waren das dann ein halb oder minus, jetzt kommt nämlich das, warum ich das Minuszeichen hingemacht hatte, ich hatte schon einen Teil der zweiten Lösung im Blick, minus L halbe minus ein halb und dann minus K, also plus K Quadrat durch 4 Lambda. Erstes Argument, dann hier gab es die Möglichkeit, statt in L plus 3 halbe muss man dann schreiben, minus L plus 1 halb und dann auch wieder das Argument von T, also Lambda R Quadrat. Ich habe hier extra Platz gelassen, ich hoffe, ihr habt ja auch Platz gelassen, ansonsten schreibt es einfach hinten dran. Da kommt ein Vorfaktor dazu, der heißt nämlich R hoch minus 2L plus 1. Den hatten wir das letzte Mal auch, so ein Vorfaktor, der sich im Exponenten danach richtet, welche Argumente wir hier jeweils reinschreiben. Also einfach nur das übertragen, was wir, wie gesagt, das vorletzte Mal oder letzte Mal gemacht haben. Gut. Für den zweiten Term hätten wir uns eigentlich einfach keine Mühe geben müssen, weil der Term ist im Prinzip keine physikalische Lösung. Warum nicht? Also, ich habe es jetzt nicht ganz genau verstanden. Vielleicht machen Sie das Richtige. Ja. Ja, aber das könnten wir dadurch noch hinkriegen, dass wir hier ein entsprechendes Argument halt eben wählen. Also dass wir quasi für diesen ersten Faktor sagen, für dieses erste Argument sagen, okay, der muss einen bestimmten Betrag nur haben. Das kriegt man wahrscheinlich noch hingebügelt. Aber das Problem steckt hier in diesem R hoch Minus drin. Das kleinste L, was wir kennen, ist L gleich 0. Ja, das heißt also, ich habe auf jeden Fall ein R hoch minus 1. Schlimmstenfalls habe ich sogar ein R hoch minus 3, R hoch minus 5 und so weiter. Und das lassen Sie jetzt mal gegen 0 gehen. Na, dann explodiert uns die Funktion hier. Das heißt, wir müssen quasi das B gleich 0 setzen und streichen dementsprechend diesen Term hier weg, weil der keine physikalische Lösung bietet. Also bleibt jetzt hier die F1.1-Funktion von der Form. So dass wir insgesamt folgende. Nee, ich brauche es jetzt noch nicht hinzuschreiben. Wir gucken uns jetzt erstmal an, das, was Sie meinten, dass wir irgendeine Abbruchbedingung brauchen. Die Abbruchbedingung würde jetzt also heißen, ein halb L plus 3 Viertel minus K Quadrat. Das können wir jetzt gerade mal rücksubstituieren. K Quadrat, wo haben wir es stehen gehabt? Da unten 2m durch H quer mal E. 2m durch H quer Quadrat mal E. 2m durch h quer Quadrat mal e durch 4 Lambda. Das Lambda müssen wir auch zurücksubstituieren. Lambda war m Omega durch h quer. M Omega Quadrat durch h quer. Gut, die m's kürzen sich immer raus. Die h's kürzen sich auch aus, teilweise. Gut. Und dann haben wir gesagt, das, was jetzt hier steht, das muss eine negative Zahl sein. Das war diese Abbruchbedingung, die wir bei den F11-Funktionen kennengelernt haben. Gut, was machen wir jetzt? Also wir multiplizieren erstmal mit 2, dann steht hier L plus 3 halbe minus E durch H quer Omega gleich minus 2n. Wir ziehen alles auf eine Seite, E durch H quer, was nicht mit E verknüpft ist, ist gleich 2n. Plus L plus 3 halbe. Und multiplizieren mit H quer. Und sehen, dass unsere Energie auch wieder einerseits gequantelt ist, dass wir also bestimmte Sprünge haben. Andererseits haben wir auch jetzt eine Nullpunktsenergie. Für das N kann man maximal, also minimal eine 0 wählen. Für das L können wir minimal eine 0 wählen. Das heißt, also hier bleiben 3 halbe über. Das heißt, wir haben 3 halbe H quer Omega als Nullpunktsenergie. Und wir haben als Delta E auch wieder H quer Omega. Also zwischen jedem Energieplateau wieder ein H quer Omega. Das sieht im Prinzip erstmal ja fast genauso aus wie beim letzten Mal. Da haben wir auch wieder H quer Omega drinstehen gehabt. Es gibt zwei Unterscheidungen. Das eine ist, wir haben jetzt diesmal eine andere Nullpunktsenergie, die heißt nämlich 3 halbe. Das letzte Mal hatten wir 1 halb. Woher mag das kommen? Genau. So ist es auch. Ne? Also wir haben ja im Prinzip eine Nullpunktsenergie in x-Richtung, die haben wir das letzte Mal ausgerechnet, eindimensionale. Dieselbe Nullpunktsenergie hat man aber im Prinzip auch in y-Richtung und in z-Richtung genauso. Ne? Also es ist im Prinzip, wenn man die Nullpunktsenergie eines Objektes messen könnte, wüsste man auch, wie viele Richtungen es gibt. Also ob wir uns über eine Dimension erhalten oder wie in der Stringtheorie über mehrere, also jenseits der 3 Dimensionen. Und das ist ja identisch, aber was nicht identisch ist, ist halt eben diese 2n plus l. Das heißt, also man schafft es jetzt quasi mit unterschiedlichen Konfigurationen von n und l trotzdem denselben Energiewert herauszubekommen. Na, deswegen gibt es hier auch nochmal den Index enl, der uns vermittelt, dass diese Energie sowohl von dem n als auch von dem l abhängt. Gut, was können wir noch dazu sagen? Wenn wir es nochmal insgesamt runterschieben, sehen wir ja, dass die Wellenfunktion, wo haben wir sie stehen gehabt? Da. Also in erster Näherung erstmal, dass diese Wellenfunktion ja eigentlich einen Index m trägt. Aber in Energie kommt dieser Wert m nirgends mehr vor. Das heißt, wir wissen schon, dass wir für jedes l 2L plus 1 Entartungen in der Energie haben. Na, wir hatten ja gesagt, es gibt für jedes L 2L plus 1 verschiedene M-Werte. Und diese M-Werte, die tauchen hier nicht auf, also gibt es schon mal von vornherein 2L plus 1-fache Entartung für ein dasselbe L. Und jetzt kommt noch die Entartung dazu, dass ich für 2N plus L unterschiedliche Konfigurationen wählen kann, die gleiches E erzeugen. Dieses 2n plus l, das fasst man in der Spektroskopie als groß N zusammen, nennt das dann auch die Hauptquantenzahl, sodass man letztendlich dann halt eben das enl zusammenfassen kann als n plus 3 halbe h quer Omega. Aber trotzdem muss man halt eben wissen, dass dieses groß N 2n plus l repräsentiert. Gut, wie sieht die Wellenfunktion jetzt aus? Wellenfunktion psi n lm, da müssen wir das m wieder mitnehmen, weil wir haben ja anschließend ganz hinten das y lm stehen. Für das psi n lm kriegen wir also raus, das ist rnl durch r. rnl war aber wiederum, wo haben wir es denn stehen gehabt? Als großer Ansatz. Genau hier, rl plus 1 mal v mal e hoch. Also steht da r hoch l plus 1 mal v. V war aber wiederum die f11-Funktion. Mal e hoch minus lambda halbe r Quadrat. Dann steht da aber ein geteilt durch r. Und dann stehen da noch, sodass wir also quasi hier dieses l plus 1 rausstreichen können. Also steht nun r hoch l da. Und dann stehen hier die ylms von Theta und Phi. So, und die f11-Funktion, für die haben wir jetzt ja Folgendes gesagt. Genau diesen Term hier, den hatten wir durch minus n ersetzt. Dann machen wir das jetzt hier auch einfach direkt in der f11-Funktion. Für das l plus 3 halbe, da hatten wir nichts anderes ersetzt. Das lassen wir auch so stehen. Und das Lambda r Quadrat, das können wir ersetzen durch, wo haben wir das Lambda nochmal stehen gehabt? Durch m Omega durch h quer. M Omega durch h quer mal r Quadrat. So, das wäre jetzt also quasi unsere Wellenfunktion. Die sieht jetzt nicht ganz so haptisch aus, wie wir das üblicherweise kennen, also durch diese f11-Funktion insbesondere. Wir sehen, dass wir diesen r hoch irgendwie Term tatsächlich immer noch drin haben. Wir sehen, dass wir die Exponentialfunktion irgendwie immer noch drin haben. Die ylm, die einfach nur die Theta- und Phi-Abhängigkeit beschreibt, steht natürlich weiterhin drin. Und wenn man sich das Ganze jetzt nochmal grafisch aufmalt, dass man quasi sagt, okay, ich habe hier mal nach oben aufgetragen meine Energien, dann habe ich halt eben jetzt hier einen Grundzustand bei 3 halbe h quer Omega, kriege jetzt den nächsten Grundzustand, also hier ist der Grundzustand, der nächste, die erste Oberschwingung sozusagen, halt bei 5 halbe h quer Omega. Und für 5 halbe h quer Omega muss ich also n gleich 1 setzen. Ja, n gleich 1 setzen. Damit habe ich quasi nur eine Möglichkeit, nämlich das n gleich 0, das klein n gleich 0 und das l gleich 1 gesetzt zu haben. Unten können wir vielleicht noch hinschreiben, n gleich 0, l gleich 0. Der nächste Zustand wäre dann 7 halbe. Gut, wie kriegen wir das 7 halbe hin? Das kriegen wir also schon auf zwei Möglichkeiten hin. Also n gleich 1 und l gleich 0. Oder halt eben n gleich 0 und l gleich 2. Das heißt also, dieser 7 halbe Zustand, der ist dann also auch nochmal zweifach entartet. Das wäre dann hier für das l gleich 0 wäre, hätte nur eine einfache Entartung und für das l gleich 2 hätte nochmal eine fünffache Entartung, Unterentartung, weil die m-Werte dann auch nochmal differenzieren. können. Und dann geht es einfach so weiter. Ich mache mal nächsten noch 9,5 HQ Omega. Schreibt man die zwei Lösungen noch hin, die man dafür hat. N gleich 1 und L gleich 1 oder N gleich 0 und L gleich 3. Und so weiter und so weiter. Und je höher wir gehen, also bei neun halbe hätten wir dann schon, also hier haben wir wie viele entartete Zustände? Hier haben wir 3 entartete plus nochmal 7 entartete, also haben wir schon 10 entartete Zustände hier. Und beim nächsten haben wir dann schon 15 entartete. Ja? Dieses Modell, das haben wir jetzt quasi abgeleitet, völlig ohne, dass wir uns jetzt an irgendeine Art von Physik orientiert haben. Das hätten wir jetzt uns also vorstellen können für die Elektronenbahn in einem dreidimensionalen harmonischen Oszillator. Genau dasselbe wird aber auch angewendet auf andere Bereiche. Es gibt in der Kernphysik zum Beispiel ein Modell, was davon ausgeht, dass die Nukleonen sich alle miteinander in so einem dreidimensionalen Topf bewegen und dass dieser dreidimensionale Topf durch so eine Parabelform genähert werden kann. Nennt man dann das Schalenmodell, weil man letztendlich in dieser Art der Kernphysik auch solche Schalen herausbekommt, wie man sie aus der Atomphysik kennen. Ja, Atomphysik haben wir ja so in der Schule gelernt, da gibt es so Schalen, wo sich halt eben die Elektronen hauptsächlich drin bewegen. Also auch das Schalenmodell der Atomphysik, und das überträgt man dann mehr oder weniger halt eben mit anderen Parametern für den Topf, aber letztendlich, und auch natürlich anderen Massen und so weiter, überträgt man dann einfach in die Kernphysik. Das war auch eine ganze Zeit lang sehr erfolgreich, weil man damit einiges vorhersagen kann. Also was man zum Beispiel hersagen kann, das sind diese die Werte, dass n gleich 4 und 16 und so weiter halt eben magische Kernzahlen sind, also besonders stabile Kerne darstellen. Jo, das war jetzt der dreidimensionale harmonische Oszillator. Wie gesagt, mit vielen Anwendungsmöglichkeiten in der Kernphysik, in der Atomphysik und auch die Beck-Theorie, also die Elementarteilchentheorie, wo man versucht, die Quarks in irgendeinen so einen Sack zu sperren, hat man also erstmal versucht, halt eben mit Hilfe eines solchen dreidimensionalen Modells irgendwie zu, ja, darzustellen. Fragen von Ihrer Seite? Dann wäre das erstmal ein eindimensionaler. Ja, also die Frage ist, was wollen Sie genau betrachten, halt eben, wenn Sie jetzt das Wasserstoffmolekül betrachten, na, dann wäre das erstmal relativ eindimensional. Wenn Sie jetzt in Richtung Wassermolekül gehen, haben Sie von vornherein schon mal Minimum 2 Dimensionen. Na, Sie können es ja so legen, dass Sie halt eben die Z-Komponente eigentlich nicht betrachten müssen. Und dann haben Sie halt eben auch noch so Schwingungen, die irgendwie was mit dem Winkel zu tun haben können. Ja, also dass sie dem Molekül die Möglichkeit geben, halt eben diesen, ich glaube 107 Grad sind es, also irgendwas um die 107 Grad oder so oder 102 Grad, dass man dann halt eben diesen Winkel, der zwischen Wasserstoff, Sauerstoff, Wasserstoff besteht, dass man den halt eben so Butterfly-mäßig nochmal vergrößert, verkleinert. Das ist dann eine weitere Bewegung. Da müssten wir tatsächlich halt eben in mindestens mal 2 Dimensionen reingehen. 3 Dimensionen wäre dann von mir aus irgendwas Tetraederförmiges, also ein NH3 zum Beispiel. Mhm. Weitere Fragen? Keine weiteren Fragen mehr? Gut. Also ich wiederhole nochmal die eine Aussage, die ich vorhin getroffen habe. Das, was wir eben gesehen haben, ist ein Standard. Ja, also in der Vorgehensweise, wie ich eine Differentialgleichung löse. Wenn die Differentialgleichung einfach zu unübersichtlich wird, versuchen Sie einfach, Bereiche jeweils herauszukristallisieren, für die Sie eine Lösung der Differentialgleichung herausbekommen. Also wir hatten jetzt hier die Bereiche r gegen unendlich, r gegen 0. Den Rest machen Sie einfach mit einer weiteren unbekannten Funktion. Das war jetzt hier unser v von r. Und die muss dann irgendwie das alles erfüllen, was Sie bisher nicht berücksichtigt haben. Für die kriegen Sie dann auch wieder, wenn Sie sie oben einsetzen, in die ursprüngliche Differentialgleichung auch wieder eine Differentialgleichung. Die kann lösbar sein oder nicht. Ja, und gut, wir haben es jetzt hier, weil wir durch Generationen von Vorgängern wissen, wo wir hin müssen, haben wir dann halt eben dadurch die komische Differentialgleichung rausbekommen. Das ist eigentlich das größte Problem, dass wir nicht wissen, wie der Transfer von dieser, sagen wir, zweiten Differentialgleichung dann in eine wirklich bekannte Differentialgleichung aussieht. Alles andere vorher ist eigentlich relativ locker, ja, weil für r gegen 0, das können Sie sofort, für r gegen unendlich, das können Sie auch sofort. Und dann bleibt halt eben dieser große innere Rest über und der ist nicht einfach. Gut. Dann gehen wir mal jetzt weg von dem Thema harmonische Oszillator, gehen in ein anderes Gebiet rein. Ich hatte ja gesagt, das werden wir erstmal sehr oberflächlich machen, aber ich denke, es ist trotzdem ganz sinnvoll, weil ab und zu wird von so unterschiedlichen Bildern gesprochen. Am bekanntesten ist das Schrödinger-Bild. Weniger bekannt ist dann das Heisenberg-Bild. Und fast gar nicht bekannt ist das Wechselwirkungsbild. Aber sie kommen halt eben immer wieder mal vor, deswegen sollte man auch mal wissen, um was sich dabei dreht. Eine unserer allerersten Gleichungen war ja, ich habe einen Operator, habe eine Wellenfunktion oder habe eine Funktion und dieser Operator erzeugt mir einen Eigenwert und die Funktion wieder selbst. Und wenn ich jetzt eine zeitabhängige Gleichung habe, dann gibt es im Prinzip drei Möglichkeiten. Was wir bisher immer gemacht haben, war im Heisenberg-Bild folgendes. Das M war ein M. Und das Psi, das war ein Psi von T. Im Heisenberg-Bild ist es genau umgekehrt. Da ist das M ein M von T. Und das Psi ist ein Psi. Das heißt, in dem Fall wird man also quasi die ganze Zeitabhängigkeit in den Operator reinlegen. Und die Wellenfunktionen hier hinten sind alle miteinander einfach konstant. Und im Wechselwirkungsbild, was bleibt jetzt noch über? Da bleibt über, dass man sagt, na gut, beides ist zeitabhängig. Und wir schauen uns mal an, wie das ineinander übergeht. Aus der Aussage heraus, ich hätte es eigentlich stehen lassen können, dieses Psi gleich Psi haben wir ja zum Beispiel im Schrödinger-Bild Folgendes entwickelt, dass wir gesagt haben, es gibt so Matrixelemente für den Operator M, wenn ich den in einer anderen Darstellung halt eben wählen will, dann waren das irgendwelche Ms, die wir geschrieben hatten, Index M und M, als Integral Psi M Stern M-Operator Psi und das Ganze nach dem Volumen integriert. Und diese Psi-Ms, die waren im Schrödinger-Bild, ich hatte es oben hingeschrieben, nicht nur raumabhängig, sondern auch zeitabhängig. Wenn ich jetzt diese Psi-Ms oder Psi-Ns, ganz egal, was wir jetzt nehmen, die von R und T im Schrödinger-Bild abhängen, wenn ich die jetzt, was wir auch gemacht haben, in der Energiedarstellung schreibe, dann kriege ich da so ein Psi-M von R mal E hoch minus I durch H quer Energie des Zustandes mal T. Alles noch Schrödinger-Bild. Und jetzt kann ich das M natürlich wie folgt schreiben. Das ist ein Integral Psi M Stern E hoch plus I durch H quer E M mal T mal dem Matrixelement M, mal dem Matrixoperator M mal Psi und das, Entschuldigung, da müsste ich noch ein N hinten dran, habe ich vergessen, mal Psi N und das Psi N ist wiederum das Psi N mal E hoch minus I durch H quer En mal T. Das Ganze integriert über V. Das könnte ich auch umschreiben als Psi M Stern mal M mal E hoch minus I durch H quer En minus Em mal T mal Psi N dV. Und Sie sehen jetzt, worauf es hinausläuft. Das sind jetzt nur noch Funktionen, die sind von R abhängig. Die haben keine Zeitabhängigkeit mehr. Hier habe ich irgendeine Phase. Hier habe ich das den M-Operator. Und das fasse ich jetzt als neuen Operator, der von der Zeit T abhängig ist, auf. Und schon sind wir im Heisenberg-Bild. Machen wir so ein M Heisenberg, also so ein kleines H unten dran. Das heißt also, die ganze Zeitabhängigkeit wird jetzt in diesen Operator M überführt. Und das Problem ist natürlich, dass ich jetzt hier an der Stelle einfach aufpassen muss von vornherein, über welche Matrixelemente rede ich denn. Weil hier steht jetzt explizit schon, oder über welchen Operator rede ich denn, hier steht jetzt explizit halt eben schon die Energie des einen wie des anderen Zustandes drin. Aber rein formal sieht die Differentialgleichung, Entschuldigung, das Matrixelement dann wie folgt aus. Dann steht jetzt hier der Operator mit der Zeitabhängigkeit im Heisenberg-Bild Psi n und die Wellenfunktionen sind ihrerseits nicht mehr zeitabhängig. Also wenn Ihnen jemand mal sagt, okay, ich habe das Ganze im Heisenberg-Bild gelöst, das ist nichts anderes als halt eben die Zeitabhängigkeit aus der Wellenfunktion rauszunudeln und in den Operator M reinzubringen. Also ist in dem Sinn nichts besonders Schlimmes. Brauchen Sie also jetzt keine Ängste zu haben, dass das irgendwie besonders schlimm wäre. Was macht man im Wechselwirkungsbild? Im Wechselwirkungsbild macht man Folgendes. Oder besser gesagt, wann wendet man es an? Man wendet es dann an, wenn man einen Hamilton-Operator hat. Für den hat man eine Lösung. Für einen Teil. Nennen wir den mal H0. Und insbesondere dann, habt ihr schon Störungsrechnung gemacht? Oder fangt ihr, okay. Insbesondere dann, wenn ich jetzt hier noch so einen Term habe, mit dem ich eigentlich gar nichts anfangen kann, der das Ganze nur stört, deswegen Störungsterm, dann gehe ich quasi in das sogenannte Wechselbild über, Wechselwirkungsbild über. Das muss nicht sein, aber kann sein. Aber der Hamilton-Operator, das sollte von der Zeit abhängig sein. So, in dem Augenblick macht man Folgendes, dass man quasi Wellenfunktion jetzt wie folgt betrachtet. Die Wellenfunktion Psi, die gehen über in eine Wellenfunktion. Da steht erstmal das ursprüngliche, ich mache jetzt hier mal ein S hin, wie Schrödinger. Also das wären jetzt quasi diese S hier, das wären die Schrödingers, das wären die Heisenbergschen und das wären jetzt die im Wechselwirkungsbild. Das ist die ursprüngliche Schrödinger-Wellenfunktion. Die wird aber jetzt nochmal mit einer Phase versehen. Die heißt einfach E hoch I durch H quer H0-Operator mal T. Und die Operatoren im Schrödinger-Bild, im Wechselwirkungsbild, die sind dann ihrerseits auch von der Zeit abhängig. Die haben auch so ein E hoch I durch H quer, H0 mal T mal M im Schrödinger-Bild. Und jetzt noch eine zweite Phase, E hoch minus I durch H quer, H0 mal T. Sie sehen jetzt schon, wenn H0 und M kommutieren, dann kann ich das Ganze vereinfachen, deutlich vereinfachen. Aber das Problem ist halt eben, dass dieses Störglied da hinten üblicherweise nicht dazu passt, dass das M halt eben hier mit dem H0 dann kommutiert. Also das sind so drei Darstellungen, wobei so die dritte Darstellung, die kommt halt eben in der Störungsrechnung mal vor. Und eigentlich müssten sie noch Störungsrechnung haben. Irgendwann müssten sie kriegen. Also sind nur noch 3 Wochen. Ja. Okay. Aber ich dachte jetzt auch, dass sie noch in der theoretischen Physik irgendwann kriegen müssten. Gut. Ja, dann haben wir jetzt nur noch 3 Minuten. Da lohnt es sich, kein neues Thema anzufangen. Stimmt's? Ich meine, stimmen die 3 Minuten noch. Dann haben wir jetzt quasi eine Sache heute nicht geschafft. Das werde ich dann das nächste Mal machen, der sogenannte direkten Produktraum, wobei das auch nicht besonders viel ist. Da geht es darum, wie kann ich mal rein formal spinnen und ISO-Spinnen und so weiter einführen. Und dann gehen wir nächste Woche in die Drehimpulsdarstellung. Ja? Und wenn das nochmal ein bisschen von der anderen Seite aufziehen, als es jetzt in der Hauptvorlesung war, weil es macht ja nichts mehr, wenn man dieselbe Sache von 2 verschiedenen Seiten aussieht. Gut, gute Hauptvorlesung, schönes Wochenende, bis nächste Woche.